Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir auch passend zum heutigen Anlass und ergänzend zum Predigtext 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 7. 1. Korinther 13, 1 bis 7. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wir heben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir so unser Leben von deiner Liebe geborgen, getragen, umgeben wissen dürfen. Gerade da, wo wir auch selber ganz persönlich in die lebendige Gemeinschaft mit dir eingetreten sind, für uns ganz persönlich das angenommen haben, was du am Kreuz für uns vollbracht hast, uns als Sünder erkannt, vor dir gebeugt, annehmen dürfen, dass wir auch in unserem Leben, wo wir vor dir und vor Menschen, auch in der Ehe, aneinander schuldig werden, immer wieder neu aus deiner Vergebung leben, einander vergeben können und dürfen. Und so deine Barmherzigkeit alle Morgen neu ist, auch in unserem Umgang miteinander, in der Gemeinde, in der Ehe, in der Familie. Und so danken wir dir, dass du in unserer Mitte gegenwärtig bist, uns durch deinen Heiligen Geist dein Wort auftust, dass es unsere Herzen bewegt und trifft gerade einen jeden ganz persönlich da, wo es für ihn wichtig ist, dass wir Wegweisung, Stärkung, Korrektur, Ermutigung durch dich und dein Wort haben. Amen. Und Kindern wünschen wir auch Gottes Segen im Kindergottesdienst. Und wir wenden uns dem Predigtext für den heutigen Sonntag zu, Philipper 2, die Verse 1 bis 5. Philipper 2, die Verse 1 bis 5, unter dem Thema ein Herz und eine Seele. Da schreibt der Apostel Paulus: Gibt's nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt's Zuspruch der Liebe? Gibt's Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebes Hochzeitspaar, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir hatten ja gerade vor Beginn des Livestreams eine Trauung und so ist die heutige Predigt zugleich eine Predigt sowohl für die Gemeinde als auch ganz persönlich für unser Hochzeitspaar. Das hat sich als Trauspruch ausgesucht, Philipper 2, Vers 4, haben wir gerade als Teil des Gehörten gehört, vernommen. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was des Anderen ist. Wir schauen uns dieses Wort an im Zusammenhang der Verse 1 bis 5. Der Predigt habe ich das Thema gegeben, ein Herz und eine Seele. Wie es idealerweise in einer Ehe sein sollte und in einer Gemeinde übrigens auch. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Philippi, das ist die Gemeinde, mit der er ganz besonders eng verbunden ist. Mit dieser Gemeinde ist er gewissermaßen ein Herz und eine Seele. Und Paulus gibt nun Hinweise, wie das Einssein in Christus, in Philippi, in allen Gemeinden und auch in der Ehe gelingen kann. In der Ehe gilt ja, vom Prinzip gilt es, die gleichen Grundsätze eines gelingenden Miteinanders zu beachten, wie in einer Gemeinde auch. Beide Fälle geht es ja um Gemeinschaft. Nur die Ehe ist gewissermaßen der Extremfall von Gemeinschaft, wenn man es mal so sagen will. Sie ist die intensivste zwischen zwei Menschen mögliche Form der Gemeinschaft. Mit allen Freuden, von denen wir euch für euer Leben möglichst viele wünschen, aber auch mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Nirgendwo sonst kann man so tiefe Verbundenheit, ein solches Einssein erleben, aber auch nirgendwo sonst so tiefe Verletzungen und Enttäuschungen. Damit Ehe und Gemeinde vorwiegend Freude und nicht Frust sind, gibt uns Gottes Wort einige hilfreiche Anweisungen. Vers 1 ist in sich schon eine Kurzanweisung in dieser Sache. Paulus fragt: Gibt's nun bei euch Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit und Erbarmen? 5 entscheidende Stichworte nennt Paulus gleich zu Anfang in diesem ersten Vers. 5 Dinge, die unverzichtbar sind für Einheit und Liebe, sowohl in der Ehe wie in der Gemeinde. Das Erste, da sind wir vielleicht überrascht, die Ermahnung. Solange Ermahnung nicht nötig ist, läuft ja alles rund. Paulus fängt also gleich an der Stelle an, wo es eng wird, wo es nicht mehr rund läuft. Und da ist die Ermahnung dann gleich das Wichtigste. Allerdings in Christus, Ermahnung in Christus. Es ist ja so wichtig und eigentlich das Grundfundament einer jeden wirklich christlichen Ehe, dass beide miteinander gläubig sind, dass beide den Herrn Jesus als ihren ganz persönlichen Herrn und Heiland kennen, beide von seinem Heiligen Geist geleitet sind, beide auf sein Wort hören und sich vom Geist Gottes und vom Wort Gottes auch korrigieren lassen. Das ist das wirklich entscheidende Fundament, denn nur wenn wir beide auf dem Weg mit Jesus sind, in seinen Geboten leben, dann haben wir auch eine feste, unerschütterliche Hoffnung und Zusage Gottes, dass unsere Ehe, unsere Gemeinschaft gesegnet ist und gelingen wird. Nicht nur kann als Option, sondern gelingen wird, solange ein Ehepaar beide miteinander auf diesem Weg sind. Aber dann eben auch die Ermahnung. In Christus aber Ermahnung, die Liebe und die Gemeinschaft in Christus sieht über Versagen und Sünde nicht hinweg. Auch das ist ganz wichtig, denn Sünde zerstört die Gemeinschaft. Und Liebe, die meint, das ausklammern zu können und zu schweigen, wo Versagen und Sünde da sind, ist eigentlich keine Liebe. Ist eher Gleichgültigkeit, Feigheit, Angst, was auch immer, aber keine Liebe. Denn die Liebe muss darauf achten, dass kein Unfriede aufkommt in der Gemeinschaft, in der Ehe. Denn Sünde zerstört Gemeinschaft. Dabei ist Ermahnung in der Bibel immer beides zugleich. Zunächst die mahnende Korrektur, wo diese nötig ist. Durchaus auch mit einem ernsten Hinweis auf die Folgen, wenn das falsche Verhalten fortgesetzt wird. Dann aber auch die Ermutigung. Der drohende Zeigefinger ist nie das, was von Gottes Vaterherz kommt, sondern die ausgestreckte Hand. Der drohende Zeigefinger muss zwar leider auch da und dort sein, aber vor allem hält uns der Vater seine Hand hin, um uns zu vergeben, uns wieder auf die Beine zu helfen, uns neu zu stärken und zu ermutigen. Der Herr will nicht, dass wir unter dem Anblick des drohenden Zeigefingers im Loch der Verzweiflung und der Depression versinken, sondern durch seine starke Hand wieder hinaufgehoben werden in die Freude eines erfüllten Lebens mit ihm. Und deshalb folgt als Zweites auf die Ermahnung auch sofort der Trost der Liebe. Beides gehört untrennbar zusammen und es ist wichtig, die Reihenfolge zu beachten. Zuerst kommt die Ermahnung, dann kommt der Trost. Der Sünder darf nicht getröstet werden, solange er noch in der Sünde lebt. Es wäre ein vielleicht gut gemeinter, aber verhängnisvoller Trost. Er würde den Sünder ja nicht von der Sünde weg auf den guten Weg des Segens zurückführen, sondern auf den falschen Weg in der Sünde bestärken. Das ist übrigens auch einer der besonders wichtigen Hinweise für gelingende Gemeinschaft in der Ehe, auch in der Gemeinde, aber auch in der Ehe. Viele Ehen scheitern, weil einer zu lange zu viel in sich hineingefressen hat. Der eine, der immer mehr in sich hineinfrisst, wird immer unzufriedener. Der andere gewöhnt sich immer mehr an sein falsches Verhalten und wundert sich irgendwann, das hatte ich doch bisher auch nie gestört. Und versteht plötzlich die Welt nicht mehr. Warum soll jetzt auf einmal so dramatisch falsch sein, was der andere mühelos doch über Jahre, vielleicht sogar schon Jahrzehnte geschluckt hat? Ich kenne nicht nur eine Ehe, die daran schlussendlich zerbrochen sein dürfte. Wichtig, es geht nicht um Meckern, es geht um berechtigte und notwendige Hinweise, wo Dinge so laufen, dass sie das Miteinander belasten und gefährden. Je eher und freundlicher solche Hinweise kommen, umso besser. Ich sage immer wieder, wenn wir gleich ganz am Anfang, wenn uns was am anderen stört, das in Ruhe sagen, dann können wir es auch noch in Ruhe sagen. Wenn der Hals erst mal so auf einen halben, dreiviertel Meter angewachsen ist, ja, dann kommt es meistens nicht mehr ruhig, sondern aggressiv und verletzend raus. Und von daher, je früher, dann geht es meistens noch freundlicher und umso besser. Und dann ist auch noch kein solcher Berg geworden, der dann auf einmal eine riesige Lawine auslöst, sondern dann ist eben vielleicht noch ein kleiner Schneeball, den man dann auch gut und problemlos aus dem Weg räumen kann. Wenn es früh und freundlich gesagt wird, wird sich der andere auch leichter sagen lassen. Und selbst wenn es schweres Fehlverhalten war, dann richtet der Trost der Liebe auch wieder auf. Auch das ist ganz wichtig, dass wir es dem anderen dann nicht jeden Tag wieder aufs Butterbrot schmieren, wenn es bereinigt ist, wenn etwas erkannt wurde, wenn etwas bekannt wurde, wenn etwas vor Gott gebracht ist, ausgeräumt ist, dann ist es vergeben. Und dann muss ich es dem anderen nicht permanent immer noch weiter um die Ohren hauen. In Christus kann Versagen, kann Sünde wirklich komplett bereinigt werden und muss dann ein Miteinander in keiner Weise mehr belasten. Und so gehören die Ermahnung in Christus und der Trost der Liebe in rechter Weise zusammen und erhalten das dritte, die Gemeinschaft des Geistes. Das dritte wichtige Stichwort, es geht hier ausdrücklich nicht um seelische, sondern um geistliche Gemeinschaft. Dass zwei Menschen sich von Herzen lieben, Schmetterlinge im Bauch haben, das ist wunderbar. Aber auch in der Ehe gibt es ein festeres Fundament und ein stärkeres Band als diese menschlichen Gefühle. Der Volksmund weiß um die Vergänglichkeit von seelischen Gefühlen, bringt es in Sprüchen zum Ausdruck wie Glück und Glas, wie leicht bricht das, wenn man nur aufs Menschliche baut. Oder etwas herber und derber, typisch schwäbisch, Liebe vergeht, Hektar besteht. Gerade in Zeiten der Not, des Leidens oder einfach auch nur in der Routine des Alltags ist es wichtig, dass eine Gemeinschaft des Geistes besteht. Die Schmetterlinge im Bauch, die verfliegen manchmal im Getriebe des Alltags, aber die Gemeinschaft des Geistes, die bleibt. Und nur da, wo der Geist Gottes ist, da können wir auch geistliches Verhalten zuverlässig erwarten. Alles, wovon 1. Korinther 13 handelt, was wir in der Lesung gehört haben, alles, was Philipper 2 sagt, kann nur gelingen aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wo die Gemeinschaft des Geistes nicht da ist, da fehlt gewissermaßen der Treibstoff. Und ich kann noch so sehr auf meinen Motor einschimpfen, wenn der Tank leer ist, dann macht er keinen Zucker. Und wir können auch von Menschen, die nicht im Geist Gottes leben, nicht erwarten, dass sie in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Geht nicht. Durch den Tank, im Bild gesprochen, leer. Also die Gemeinschaft des Geistes ist das Fundament. Und zwar dann geleitet vom Geist Gottes in herzlichem Mitleid und Erbarmen. Beide Begriffe liegen inhaltlich ganz nah beieinander. Das herzliche Mitleid sind in der Bibel wörtlich die Eingeweide. Denn in den Eingeweiden sitzt im biblischen Sprachgebrauch sitzen die Gefühle. Gottes Wort redet hier also tatsächlich von einer Liebe und einem Erbarmen, die aus dem Innersten kommen. In eine ähnliche Richtung geht auch der zweite Begriff. Das Erbarmen unterstreicht ebenfalls die innere Anteilnahme. Der andere ist mir in seiner Not nicht fremd und fern. Sollte man in der Ehe eigentlich als selbstverständlich voraussetzen? Ich befürchte, ganz so selbstverständlich, weil wir Menschen in dieser gefallenen Welt alle mehr oder weniger knallharte Egoisten erstmal sind, müssen wir es uns immer wieder auch vom Geist Gottes und vom Wort Gottes sagen lassen. Dass uns der andere wirklich nicht fremd ist, sondern ich mitfühle, als beträfe es mich selbst. Und wir können den Konjunktiv übrigens sowohl in der Gemeinde wie in der Ehe streichen. Es betrifft uns selbst. Sowohl in der Ehe wie in der Gemeinde, denn da geht es ja um einen Leib. Auch die Gemeinde sagt, Gottes Wort ist ein Leib. Wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib, leiden alle mit. Noch viel mehr gilt das in der Ehe, da sind zwei ein Fleisch geworden. Eine untrennbare Einheit. Da gibt es gar kein Du und Ich mehr im letzten Grund. Da gibt es nur noch ein Wir. Was den einen betrifft, betrifft unmittelbar und unvermeidbar, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, betrifft immer den anderen mit. Und von dieser totalen Einheit redet Paulus dann weiter in den folgenden Versen ab Vers 2, so erfüllt meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig aufs eine bedacht. Vers 4, euer Trauspruch, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das, was des anderen ist. Und schaut ja dann mit zugleich wieder auf das Seine, denn wenn wir begriffen haben, dass der andere auch das meine ist, ja, ist eigentlich die edelste Form von Egoismus, wenn ich darauf achte, dass es meiner Frau gut geht. Und dann geht mir auch gut, ja. Und Vers 5, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Jesus gab seine ganze göttliche Macht und Majestät und Herrlichkeit auf. Das ist seine Gesinnung. Eine Gesinnung der Demut, eine Gesinnung der Selbstverleugnung. Das ist ganz wahnsinnig wichtig in Ehen wie in der Gemeinde. Selbstverleugnung. Wir erleben ja heute und werden eigentlich ja auch angehalten zum Gegenteil, zur Selbstsucht, zur Selbstverwirklichung. Ist das große Schlagwort unserer Zeit. Und wenn wir fragen, woran die Ehen zugrunde gehen, in großen Teilen an der Selbstverwirklichung. Und deshalb sagt uns Gottes Wort nicht Selbstverwirklichung, die Gesinnung der Welt, sondern Selbstverleugnung, die Gesinnung Jesu. Er gab seine Majestät auf. Aus Liebe zu uns hat er sich bis in die tiefsten Tiefen erniedrigt. Bis zum Tod am Kreuz war bereit, den qualvollsten Tod zu sterben, um uns zu retten. Und es macht uns Gottes Wort an anderer Stelle deutlich, sagt ihr Männer, liebt eure Frauen. Gleich wie Christus geliebt hat die Gemeinde, hat sich selbst für sie dahingegeben. Er hatte nicht seine Interessen im Blick, sondern die unseren. Er hatte nicht seine eigene Ehre und Macht im Blick, sondern war bereit, auf alle Anerkennung und Machtposition zu verzichten. Diese Gesinnung sollen wir alle haben. Und daraus ergibt sich dann, denn die nächste Formulierung bitte richtig verstehen, die geistlich gleichgeschaltete Gemeinde. Nicht durch menschliche Macht oder Manipulation, sondern durch das Wirken Gottes und des Heiligen Geistes. Nicht indem der andere meine Gesinnung hat, sondern indem wir alle die Gesinnung Christi haben. Wenn alle das wollen, was Christus will, dann wollen alle dasselbe. Und dann herrscht eine geistgewirkte Einmütigkeit. Es lässt sich aber nicht erzwingen, dann wird es menschengemachter Murks. Das kann letztlich nur von Gott erbeten werden. Es kommt nicht zustande, indem wir versuchen, andere auf unseren Kurs der Erkenntnis zu zwingen. Sie kommt zustande, indem jeder von uns bemüht ist, selbst in der Christusgesinnung zu leben. Und zu dieser Gesinnung gehört dann auch dieselbe Liebe. Sind wir immer noch bei Vers 2. Gleiche Liebe habt, nach Elberfelder. Wenn jeder dieselbe Liebe hat, dann lebt nicht einer auf Kosten des anderen. Jeder soll die gleiche hingebende, sich selbst für den anderen aufopfernde Liebe haben. Wenn nur einer diese Liebe hat und sich für den anderen aufopfert, dann ist das im Grunde genommen Ausbeutung durch den anderen. Dann geht der andere leer aus. Es funktioniert nur, wenn beide nach diesem Prinzip leben. Der nächste Begriff wird in den meisten Übersetzungen entweder ausgelassen oder fließt in die Übersetzung eher beiläufig ein mit dem Stichwort einmütig. Dabei ist er in der Bibel eindeutig ein eigenständiger Begriff und kommt in allen Handschriften vor. Kommt interessanterweise nur hier an dieser einen Stelle in der Bibel vor. Wörtlich würden wir sagen, seelische Gemeinschaft habend, sympsychoi. Die Psyche ist die Seele, aber im Sinne des ganzen Menschseins, und Sym ist immer die Verbindungspräposition. Also zwei Seelen, mehrere Seelen beieinander. Seelische Gemeinschaft haben, wir könnten auch sagen, in der Seele zusammenstimmend, seelisch verbunden sein. Das ist hier wirklich des Nachdenkens wert, denn dass die Bibel von der seelischen Gemeinschaft redet, dürfte eher selten vorkommen. Vielleicht hat es auch die Übersetzer überfordert. Denn der Begriff, wie gesagt, kommt im Neuen Testament nur hier vor. In der Regel redet die Bibel von der geistlichen Gemeinschaft. Beides müssen wir auch sorgfältig voneinander unterscheiden. Denn wo das Seelische mit dem Geistlichen verwechselt wird, führt es unmittelbar in Schwärmerei. Aber irgendwie gehört in jener Gemeinschaft, in der Ehe wie auch in der Gemeinde Jesu, dann doch beides zusammen. Wir sollen nicht nur geistlich Verwandte sein, wir sollen auch Seelenverwandte werden. Im Prinzip ist klar, kann in der Ehe wie auch in der Gemeinde letztlich gar nicht wirklich anders funktionieren. Zwar ist das Geistliche unzweifelhaft das Wichtigste, das Entscheidende, auch für die Beziehung untereinander. Berühmt und treffend hat Bonhoeffer gesagt, dass wir den anderen nicht um seinen Willen, also nicht auf der seelischen Grundlage, auf der Grundlage von Gefühlen lieben, hat es im Blick auf die Gemeinde gesagt, sondern um Jesu Willen. Auf der Grundlage der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Da kriegen wir dann ein gewisses Maß an Liebe auch hin für die komischen Kreuze und die ein bisschen schwieriger sind und die uns vielleicht jetzt menschlich nicht so ganz liegen. Dann lieben wir sie nicht um ihretwillen, sondern um Jesu Willen. Aber man muss natürlich festhalten, wenn uns der andere seelisch fremd bleibt, dann bleibt er uns auf der menschlichen Ebene ein Stück weit fremd. Dann können wir ihn zwar um Jesu Willen lieben, aber es entsteht keine wirklich herzliche Beziehung. Und so können wir wohl in der Theorie das Geistliche und das Menschliche voneinander unterscheiden, aber in der Praxis können wir es nur begrenzt voneinander trennen. Und deshalb sagt Paulus, benehmt euch so, lebt so miteinander, dass ihr euch auch seelisch näher kommt. Seid nicht nur eine geistliche Gemeinschaft, sondern eine Gemeinschaft, in der auch das Menschliche miteinander funktioniert. Beobachtet es immer wieder, merkwürdigerweise besonders häufig bei Männern, dass gläubige Männer meinen, sie könnten Ehe ganz stark auf die geistliche Gemeinschaft fokussieren und mit Bibelsprüchen alles Mögliche einfordern und vernachlässigen dabei aber die seelische, zwischenmenschliche Ebene der Beziehung. Klappt auf die Dauer nicht, wundern sich dann, wo sie doch alles geistlich so richtig gemacht haben und haben nicht kapiert, dass sie ihre vergeistlicht haben, auf ein Niveau abgehoben, das eben nicht falsch ist, aber nur ein Teil dessen, worum es in der Ehe geht und in der Gemeinschaft. Für eine Gemeinde ist das besonders in einer zerstreut wohnenden Situation immer nicht ganz einfach, eine umso größere Herausforderung, wenn man sich nicht regelmäßig sieht als Ortsgemeinde, sondern am Sonntag zusammenkommt gelegentlich. Auch in der Ehe aber, wenn man täglich beieinander lebt, ist das ganz und gar kein Selbstläufer. Gerade heute die beruflichen Anforderungen, insbesondere wenn dann beide, was heute ja die Regel ist, Mann und Frau berufstätig, vielleicht beide vollberufstätig sind, führt schnell dazu, dass man sich seelisch fremd wird. Kann eigentlich fast gar nicht anders sein. Ich sage es mal ganz bewusst so hart, denn wenn man sich den Alltag dann anschaut, gerade wenn beide voll berufstätig sind, dann hat man mehr mit den Arbeitskollegen zu tun als mit dem eigenen Ehegatten. Und jeder kommt nach Hause, ist im Kopf und im Herzen voll mit den Eindrücken, Problemen, Aufgaben des Tages. Und dann muss nach Feierabend noch der Haushalt, die Verwaltungsarbeit erledigt werden. Wie schnell bleibt da die Zeit für echte persönliche Begegnung, Austausch und Anteilnahme auf der Strecke? Entscheidend ist da das Gespräch. Beziehungen leben von Kommunikation. Und zwar nicht von oberflächlicher, sondern von tiefer persönlicher Kommunikation. Dass jeder dem anderen Anteil gibt an dem, was ihn umtreibt, was ihm Not oder auch Freude macht. Und so beide das Leben wirklich teilen, auch auf der seelischen, zwischenmenschlichen Ebene. Auch das kommt schnell zu kurz. Das geht einem Pastor nicht anders als anderen Gemeindegliedern und Menschen auch. Man redet dann über die Gemeinde, man redet über organisatorische Dinge, über alles Mögliche, aber man redet auf einmal ganz wenig über das Persönliche, was einem selber gefällt, was einem selber Not macht, was einen selber im Innersten bewegt. Aber darum geht's. Seelische Gemeinschaft habend. Dann spricht Paulus in den Versen 3 und 4 noch konkrete Probleme an, nennt zwei Stichworte, genau das verhindern, dass wir unser Leben wirklich teilen. Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Was Schlachter 2000 mit Selbstsucht übersetzt, ist eigentlich wörtlich die Herrschsucht. Der Begriff kommt vom Neuen Testament bei Aristoteles interessanterweise vor und beschreibt dort das unlautere, selbstsüchtige Buhlen um die Gunst von Parteien. Es geht also um Parteiung zum Zweck der Machtgewinnung. Erleben wir leider zuhauf, man macht Gemeinden oder auch christliche Werke kaputt, betreibt Parteiung und Spaltung, Hauptsache man kann einen Bereich schaffen, in dem man selbst Einfluss und Ehre gewinnt. Herrschsucht kann es durchaus auch in der Ehe geben. Ich befürchte, dass manche Ehe davon geplagt ist. Da geht es nicht mehr um den anderen, sondern nur noch um sich selbst. Und vielleicht redet sich der Betreffende sogar ein, es gehe ihm um den anderen, weil doch er genau weiß, was der andere braucht. In Wirklichkeit geht es nur um die Durchsetzung der eigenen Vorstellungen. Und dazu passt der zweite Begriff, tut nichts aus Prahlerei, Ehrsucht. Der griechische Begriff ist zusammengesetzt aus dem Adjektiv für leer und Glanz. Also eigentlich ist ein hohler Glanz. Wir könnten auch sagen, Selbstdarstellung, Selbstinszenierung. In der heutigen Zeit wahrscheinlich eine besonders große Gefahr von Smartphone, in den Zeiten von Selfies und was weiß ich was alles, Social Medias, wo es vielen Menschen darum geht, in den sozialen Medien sich zu präsentieren. Da ist eigentlich Selbstinszenierung schon fast ein wesentlicher Teil des Lebenszwecks. Aber Paulus sagt, es geht nicht darum, dass ich gut dastehe, dass ich groß rauskomme, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und damit sind wir bei eurem Trauspruch. Alles, was wir bisher gehört haben, mündet in dieses Wort hinein. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Mit allem, was wir bisher gehört haben, geht es eigentlich um diesen Kerngedanken. Nicht uns und unsere Interessen, sondern das Wohl des Anderen sollen wir im Blick haben. Nicht ich muss meine Interessen dann gegenüber dem Anderen durchdrücken, sondern jeder kümmert sich um die Bedürfnisse des Anderen. Hat den Anderen bei allem, was er um was es geht, auch mit im Blick. Das heißt nicht, dass ich meine Wünsche nicht äußern dürfte. Das wäre auch ein falsch verstandenes, dieses Verses, ein falsches Verstehen. Manche meinen, denn sie dürfen jetzt gar nicht mehr sagen, was sie sich gerne wünschen von Herzen. Und manche Personen sind von ihrem Wesen so veranlagt, dass sie sich überhaupt so sehr schwer tun, ihre Wünsche zu äußern. Nein. Die Frauen erwarten zwar von uns Männern, dass wir ihnen jeden Wunsch von den Augen ablesen, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe noch wenig Männer kennengelernt, die diese Gabe besitzen. Ich besitze sie auch nicht. Also ich bin darauf angewiesen, wenn ich die Wünsche meiner Frau erfüllen soll, dass sie sie mir mitteilt. Und wenn sie dann hinterher gekränkt ist, weil ich ihr die Wünsche nicht erfüllt habe, dann lag es an meiner mangelnden hellseherischen Fähigkeit. Zumindest manchmal. Also, es ist ganz wichtig beim seelische Gemeinschaft haben, dass wir auch ganz offen über das reden, was wir selber von Herzen wollen, von unserem Leben erwarten. Ein offenes, ehrliches Gespräch, an dem wir wirklich einander ganz Anteil geben. Und dann kann man miteinander, wenn jeder darauf bedacht ist, nicht auf das Seine, seine Wünsche umzusetzen, aber wie gesagt, setzt voraus, dass wir die des anderen kennen. Und dann können wir wechselseitig bemüht sein, beide Anliegen miteinander unter einen Hut zu kriegen, miteinander umzusetzen. Das ist der Schlüssel für lebendige, liebevolle Einheit. Und dass davon eure Ehe geprägt und getragen ist, wie auch die Gemeinschaft und das Miteinander unserer Gemeinde, das schenke uns der himmlische Vater durch seinen Heiligen Geist. Amen. Ja, treuer Heiland Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dieses Fundament gibst für ein Leben mit dir, auch für ein Leben miteinander, der Gemeinde, in anderen Formen des menschlichen Miteinanders, ganz besonders auch in der Ehe, die du selber ja als Ordnung gestiftet, geschaffen hast, dass Mann und Frau in besonderer, intensiver Weise miteinander leben, auch für Kinder, die dann in der Regel kommen, irgendwann wirklich der richtige Ort sind, für ein Zuhause, wo sie Vater und Mutter haben, das Männliche und das Weibliche gegenüber, an dem sie wachsen, reifen, sich im von dir gewünschten Falle auch ein positives Vorbild nehmen können und so auch eine positive Ermutigung, Stärkung, Prägung für ihr Leben bekommen. Ja, und dass du uns ernst nimmst, aber eben auch mit unserer Schwachheit, mit unserem Versagen, mit unserer Sünde und uns so nicht verwirfst, sondern uns mit unseren Eigenheiten bei dir ankommen lässt, in deine Vaterarme schließt. Und dass davon auch unser menschliches Miteinander, unsere Ehen geprägt sein sollen, dass wir uns auch mit unseren Eigenheiten nicht nur auf die Nerven gehen, was auch immer wieder der Fall sein wird, aber eben dann auch wieder immer versöhnt in die Arme fallen dürfen. Alles, was getrennt hat, alles, was dazwischen aufgekommen ist, wieder beseitigt, ausgeräumt werden darf, in offenen Gesprächen, auch in der Ehrlichkeit vor sich selber, dass wir uns weder vor dir noch vor einem anderen besser darstellen müssen, als wir wirklich sind. Denn du liebst uns und kennst uns, ja, wie wir sind. Und in der Ehe lernen wir uns auch so kennen, wie wir wirklich sind, mit allen Macken und Fehlern und Schwächen und auch alten guten Zeiten. So bitten wir dich auch für unsere Hochzeitspaare in ganz besonderer Weise nochmal, dass du ihnen jetzt nahe bist, auch in diesen schwierigen Tagen, die so viele Herausforderungen mit sich bringen, dass sie täglich auf deine Hilfe, auf deine Kraft vertrauen dürfen, uns auch erleben werden, dass du dich zu den Deinen stellst, dass sie so einander in Liebe und Geduld ertragen können, sich gegenseitig stärken, ermutigen, auch wir alle miteinander in der Gemeinde. Befehlen auch unsere alten, kranken, schwachen, auch depressiven, einsamen, verzagten zu Hause an, dass du sie aufrichtest und mit uns tröstest. Alle Verantwortlichen in unserem Staat, in den verschiedenen Einrichtungen, Organisationen, ob es der Verfassungsschutz, die Polizei, die verschiedenen Ämter sind, wo auch immer, auch beim Militär, Herr, dass nun in neue Auseinandersetzungen hineingezogen zu werden droht. Dass jeder an seiner Stelle das Richtige tut, geleitet durch dich und sich auch von dir leiten lässt und nicht vom Bösen und weiß, wo er mitmachen darf und weiß, wo er um des richtigen Willen auch Nein sagen muss, auch wenn es unangenehme Konsequenzen hat. Letztlich können wir es nur im Vertrauen auf dich, weil wir wissen, auch wenn menschlich alles um uns herum zusammenbrechen mag, du hältst uns die Treue, du stehst hinter uns, du umgibst uns von allen Seiten, du trägst uns durch. Dafür loben und preisen wir dich. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.